Die Radio Wissen. Update.
Ich kann mir das fast nicht vorstellen, weil das außerordentlich bedauerlich wäre.
Und dann wurde es doch außerordentlich bedauerlich. Bei seinem Antrittsbesuch in Israel hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel eine Abfuhr kassiert. Geplant war ein Treffen mit Regierungschef Benjamin Netanyahu, doch der hat den Termin kurz vorher platzen lassen. Der Grund: Gabriel wollte sich auch mit Israel-kritischen NGOs treffen und sich davon auch nicht abbringen lassen. Die Abfuhr in Nahost ist eines unserer Themen im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
Entweder regierungskritische Organisationen treffen oder den Ministerpräsidenten. Das war die Ansage von Benjamin Netanyahu. Gabriel hat sich für die Organisationen entschieden, also wurde nichts aus dem Treffen mit dem israelischen Premier. Schon vor Tagen hatte Netanyahu signalisiert, dass er mit Gabriels geplantem Gespräch mit der Zivilgesellschaft nicht einverstanden ist. Auf seinem gestern verschickten Terminplan war das Treffen mit Gabriel nicht vorgesehen. Noch heute Morgen hatte sich Gabriel aber zuversichtlich gegeben.
Es ist ganz normal, dass wir in Auslandsbesuchen auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft sprechen. Das tun wir seit vielen Jahren in vielen Ländern. Man muss sich mal vorstellen, der israelische Premier, der ja auch Außenminister ist, würde nach Deutschland kommen, würde sich mit Kritikern der Regierung treffen wollen und wir würden sagen, du, das geht nicht. Wenn du das machst, dann sagen wir unsere Termine ab. Das wäre ja undenkbar.
Nicht aber für Netanyahu. Bei den beiden NGOs, an denen sich der israelische Ministerpräsident so stört, handelt es sich um Breaking the Silence und B'Tselem. Beide setzen sich kritisch mit der israelischen Siedlungspolitik auseinander. Breaking the Silence bietet Soldaten und Reservisten die Möglichkeit, anonym über Einsätze in den Palästinensergebieten zu berichten und zum Beispiel Fehlverhalten der Armee anzuprangern, berichtet unser Korrespondent Thorsten Teichmann.
In ihrem jüngsten Bericht wirft die Nichtregierungsorganisation der Armee vor, jüdische Siedler hätten Einfluss auf die Befehle für den Einsatz von Soldaten. Die Siedler hätten die Armee im Westjordanland in ein Werkzeug ihrer politischen Interessen verwandelt. Die zweite Organisation, B'Tselem, hatte mit Videoaufnahmen aus der Stadt Hebron zuletzt für große Schlagzeilen gesorgt. Im März 2016 filmte ein Mitarbeiter dort, wie der Soldat Elor Azariah einen bereits am Boden liegenden palästinensischen Angreifer erschießt. Azariah wurde angeklagt und verurteilt, aber die Wut eines großen Teils der israelischen Bevölkerung richtet sich gegen die Menschenrechtler. Die brächten Soldaten mit ihrer Arbeit in Gefahr.
Dass das angekündigte Treffen mit den NGOs nicht geräuschlos ablaufen wird, dürfte Gabriel gewusst haben. Vor gut zwei Monaten hatte schon ein Treffen des belgischen Ministerpräsidenten mit den beiden Organisationen zu einem Eklat geführt. Israel bestellte im Anschluss den belgischen Botschafter ein und übermittelte eine Rüge. Netanyahu sprach von einem schwerwiegenden Affront. Israels Vize-Außenministerin Tzipi Hotovelli rechtfertigte das Verhalten. Es gehe schließlich um Organisationen, die den Namen Israels weltweit beschmutzten.
Oft basiert das auf Lügen. Wir betonen, dass das israelische Außenministerium diesbezüglich eine sehr klare und ausdrückliche Botschaft an die relevanten Adressen in Europa geschickt hat. Wir erwarten von unseren Freunden in der Welt ein sensibles Verhalten diesbezüglich.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel waren wegen der deutschen Kritik an Israels neuem Siedlergesetz bereits angespannt. Gabriel sieht allerdings rein innenpolitische Motive für die jetzt erfolgte Absage. Das Ganze sei keine Katastrophe, das Verhältnis werde sich nicht ändern.
Ich bedauere das sehr, aber jetzt würde ich auch offen sagen, dass ich denke, dass wir jetzt hier nicht zum Spielball der Innenpolitik Israels werden dürfen. Es wird eine nächste Gelegenheit geben, sich irgendwo zu treffen.
Vielleicht läuft es in knapp zwei Wochen wieder besser beim nächsten Antrittsbesuch, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Israel fliegt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Die Absage von Netanyahu an Gabriel sorgt auch im Netz für Diskussionen. Kerstin DJ twittert: Ein Eigentor für Netanyahu. Wer Gespräche mit der Opposition nicht ertragen kann und diese unterbinden will, zeigt Engstirnigkeit und nicht Größe. Robert twittert: Man sollte Regierungschefs, die immer offen sind, keine Ultimaten wie dieses stellen. Das ist Schikane und schafft politische Unsicherheit. The Hurt lobt den deutschen Außenminister. Lieber NGOs als Netanyahu. Coole Aktion von Gabriel. Jonna Gabermann schreibt auf Facebook: Ein politischer Führer sollte nicht so dünnhäutig sein. Hat nicht Obama auch mit Netanyahu gesprochen, obwohl Netanyahu vor dem US-Kongress gegen ihn gewettert hatte? Meir Wadler kann Netanyahus Absage dagegen verstehen. Es ist ja nicht so, dass Gabriel sich mit der israelischen Opposition treffen will. Er will eine Gruppe treffen, die komplett gegen Israel ist. Das sieht Christian Stumpf anders. Er twittert: Gabriel hat nicht mal Palästinenser besucht, nur israelische Bürger mit anderer Meinung.
Was sonst noch wichtig war?
Der Jemen ist die größte humanitäre Krise, die dieser Globus momentan sieht. Es ist die größte Krise. Wir dürfen die Menschen im Jemen nicht vergessen.
Bettina Lüscher vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Es sind nicht die einzigen eindringlichen Worte heute. Seit gut 2 Jahren herrscht im Jemen Bürgerkrieg. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von einer Tragödie unfassbaren Ausmaßes und der weltweit größten Hungersnot. Etwa 17 Millionen Menschen hätten nicht genug zu essen. Eine Sonderberichterstatterin sagte, eine ganze Generation drohe zu verhungern. Mit einem eindringlichen Appell fordert die Vereinten Nationen heute auf einer Geberkonferenz zu Spenden auf. Und die sind dringend nötig, sagt Adrian Edwards vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.
Was jetzt akut passieren muss, ist die Finanzierung, damit wir handeln können und versuchen, die Situation zu retten. Obwohl es eigentlich fast schon zu spät ist.
Neben anderen Ländern erhöht auch Deutschland seine Hilfe um 17 auf 50 Millionen Euro. Insgesamt braucht die UNO allerdings mehr als 2 Milliarden Euro allein für dieses Jahr. Von dieser Summe sind bis jetzt gerade mal 15% zusammengekommen. Ein weiteres Problem: Geld allein reicht nicht. Es muss auch politisch etwas passieren. Charlotte Stemmer von der Hilfsorganisation Oxfam beklagt, statt Nothilfe für die Menschen würden Rüstungsgüter in die Region geliefert. Auch von Deutschland und anderen Teilnehmern der Geberkonferenz.
Die Regierungen müssen auch politisch Druck machen, um den Konflikt in dem Land zu beenden.
Es ist eine deutliche Botschaft Richtung Ankara. Der Europarat stellt die Türkei ab sofort unter verschärfte Beobachtung. Das bedeutet, dass die Erdogan-Regierung künftig regelmäßig 2 Experten in die Türkei lassen muss, die dort die politische und die Menschenrechtslage überprüfen. Das türkische Außenministerium reagierte empört und sprach von einer politisch motivierten Entscheidung und einer Schande. Die Türkei ist eines der ältesten Mitglieder des Europarates. Sie stand schon zwischen 1996 und 2004 unter Beobachtung. Gegen den mutmaßlichen Berliner U-Bahn-Treter ist Anklage erhoben worden. Dem 26-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Attacke im vergangenen Oktober hatte für viel Empörung gesorgt. Die Polizei hatte mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Täter gefahndet. Zu sehen ist, wie ein Mann in einer U-Bahn-Station in Neukölln einer Frau in den Rücken tritt. Die 26-Jährige stürzt mehrere Meter in die Tiefe. Sie brach sich einen Arm und verletzte sich am Kopf. Der Verdächtige war kurz vor Weihnachten in Berlin festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Es ist das Treffen der mächtigsten Frauen der Welt, der W20-Gipfel, der heute und morgen in Berlin stattfindet. Das Treffen ist nicht nur dem Namen nach an den G20-Gipfel angelegt. Erklärtes Ziel ist es, mehr frauenrelevante Themen auf die G20-Agenda zu setzen. Auch in Deutschland verdienen Frauen schlechter als Männer und haben seltener einen Führungsjob. Viel Aufmerksamkeit bekam eine Diskussionsrunde am Mittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und der US-Präsidententochter und Beraterin Ivanka Trump.
Was mich jetzt sehr interessiert hat und weshalb Ivanka Trump heute auch hier ist, ist die Idee, wie kann man jetzt den Zugang zu finanziellen Möglichkeiten noch einmal verbessern?
Merkel macht sich für einen Geldfonds stark, damit Frauen in Entwicklungsländern leichter an Kredite kommen. Den Vorschlag will Merkel auf dem G20-Gipfel in Hamburg präsentieren.
Was noch wichtig wird:
ASEAN, das ist so etwas wie das südostasiatische Gegenstück zur Europäischen Union. 50 Jahre gibt es die Staatengemeinschaft schon. So richtig Feierlaune ist morgen beim Jubiläumsgipfel auf den Philippinen aber wohl eher nicht angesagt. Zu den aktuell größten Herausforderungen gehört der Streit um verschiedene rohstoffreiche Inseln im südchinesischen Meer. Auf die erheben nicht nur verschiedene ASEAN-Mitglieder Anspruch, sondern auch der große Nachbar China. Bisher sind sich die ASEAN-Mitglieder nicht einig, wie sie sich in dem Konflikt verhalten sollen.
Und sonst in der Welt?
Saddam, Mekka oder Medina. Diese Namen sind in China tabu, genauer in der Unruheprovinz Xinjiang. Medienberichten zufolge hat die chinesische Regierung den rund 10 Millionen muslimischen Uiguren verboten, ihren Kindern religiöse Vornamen zu geben. Diese könnten religiösen Eifer heraufbeschwören. Für Kinder mit solchen Namen soll es keine amtliche Meldebestätigung geben. Dadurch dürften sie keine öffentlichen Schulen besuchen. Das Verbot ist eine weitere Beschränkung in China, die sich gegen Muslime richtet. Anfang April hatte die Regierung unter anderem das Tragen des islamischen Kopftuchs und langer Bärte unter bestimmten Bedingungen verboten. Sie begründet das mit dem Kampf gegen islamistischen Terrorismus.
Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat das Namensverbot als Einschränkung der Religionsfreiheit kritisiert. Die Wahl des Vornamens sei eine sehr private Entscheidung der Eltern. Der chinesische Staat dürfe sich da nicht einmischen. In Kambodscha arbeiten besonders viele Frauen auf dem Bau. Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation sind 40% der Bauarbeiter in dem südostasiatischen Land weiblich. Weltweit ist es gerade mal 1%. Die Gleichberechtigung hat aber beim Geld ein Ende. Bauarbeiterinnen in Kambodscha verdienen oft nicht einmal die Hälfte ihrer männlichen Kollegen. Auch die Arbeitsbedingungen für Frauen sind schlechter. Auf den meisten Baustellen in Kambodscha gibt es keine getrennten Toiletten. Viele Frauen berichten von sexueller Belästigung oder haben Angst, bei einer Schwangerschaft fristlos entlassen zu werden. Klompen gehören in den Niederlanden einfach dazu, aber die berühmten Holzschuhe sind in Gefahr, weil es immer weniger Leute gibt, die sie herstellen können. Inzwischen sind nur noch 30 Klompenmarker übrig. Aus Sicht des Zentrums für niederländisches Kulturerbe ist das eine sehr beunruhigende Situation. Es sei notwendig, das Handwerk an künftige Generationen weiterzugeben. In den Niederlanden gibt es sogar einen Verband zur Rettung der Holzschuhe. Der bezeichnet die Tradition als fast tot. Ein Drittel der Klompen werde an Touristen verkauft. Einige Holzschuhmacher versuchen, die Klompen wieder interessanter zu machen, zum Beispiel durch Sonderanfertigungen mit besonderen Absätzen oder Bemalungen. Ein Trend macht ihnen Hoffnung. Manche nutzen Klompen für Musikfestivals. Die Holzschuhe schützen demnach vor Schlamm und beim Konzert tritt einem keiner auf die Zehen.
Wissensnachrichten.
Im Netz sorgt ein neues Phänomen aus den USA für Aufregung. Stealthing heißt es und es ist alles andere als lustig. Young Bungertz aus unseren Wissensnachrichten. Offenbar hat sich da in den USA ein richtig perfider Trend entwickelt.
Ja, in einigen Online-Foren werden Männer dazu aufgerufen, beim Sex, egal ob jetzt mit Frau oder Mann, heimlich das Kondom abzuziehen und anschließend im Sexpartner zu kommen. Stealthing also, weil heimlich, ohne dass der andere davon weiß und damit im Zweifel auch gegen ihren bzw. seinen Willen. Denn man hatte sich ja offensichtlich erstmal für das Kondom entschieden. Naja, und im Netz finden sich dann auch Tipps für Männer, wie man das einmal aufgezogene Kondom wohl am besten heimlich wieder runterkriegt. Begründung: Als Mann habe man beim Sex angeblich das Recht, das eigene Sperma zu verbreiten. Ist natürlich völliger Blödsinn.
Jetzt scheint das ja in den Foren schon länger rumzugeistern. Wie ist dieses Kondomabziehen denn jetzt aufgeflogen?
Also eine Juristin aus den USA hat Interviews mit Opfern geführt und berichtet davon in einem Fachmagazin. Sie hat auch von einer Mitarbeiterin bei einer Beratungshotline gehört, dass Stealthing anscheinend öfter vorkommt. Demnach haben viele Betroffene angegeben, sich missbraucht gefühlt zu haben. Sie hatten vor allem Angst, ungewollt schwanger zu werden oder sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten anzustecken. Die meisten waren sich aber auch unsicher, wie sie sich verhalten sollten und ob es sich vielleicht um eine Vergewaltigung handelt, dieses Stealthing.
Das frage ich mich auch gerade. Oder ist das eher Körperverletzung oder wie ist das einzuordnen?
Ja, in der Schweiz ist so ein Fall tatsächlich schon vor Gericht verhandelt worden. Da hatten sich zwei über Tinder kennengelernt und hatten dann auch Sex. Beide auch erst gewollt, aber eben mit Kondom. Und erst hinterher stellte die Frau dann fest, dass der Mann heimlich das Kondom wieder abgezogen hatte. Vor Gericht in Lausanne ist der Mann dann im Januar verurteilt worden. Wegen Vergewaltigung. Fälle aus Deutschland sind jetzt allerdings bisher nicht bekannt geworden.
Trotzdem krass und unnötig, ja. Jetzt aber wenigstens eine gute Nachricht. Laufen ist nicht nur gesund, sondern auch gut fürs Hirn.
Ja, so ähnlich wusste man das ja schon länger, denn Bewegung regt die Durchblutung an und dadurch wird auch das Gehirn besser versorgt. US-Forscher haben aber jetzt nachgewiesen, woran das liegt. Es ist nämlich nicht einfach nur die Bewegung. Sie haben Ultraschalluntersuchungen gemacht an stehenden und an gehenden Probanden und sagen, durch das Auftreten der Füße entstehen quasi Druckwellen in unseren Adern, die auch für eine bessere Durchblutung im Gehirn sorgen. Denn beim Radfahren, wo wir mit den Füßen ja nicht auftreten, war der Effekt deutlich kleiner.
Zum Schluss noch eine neue Online-Regel der EU. Es geht um Videos im Netz, etwa bei YouTube.
Ja, für Online-Videos sollen in Zukunft die gleichen Werbebeschränkungen gelten wie fürs Fernsehen. Einen Vorschlag dazu hat der Kulturausschuss des Europaparlaments heute angenommen. Demnach müssen alle, die Videos zum Beispiel bei YouTube hochladen, in Zukunft darauf hinweisen, wenn sie Werbung machen. In dem Gesetzesentwurf steht auch, dass Video-on-Demand-Dienste wie jetzt Netflix 30% ihres Angebots mit europäischen Serien und Filmen füllen müssen. Und damit will die EU europäisches Kulturgut fördern. So sollen die Regeln für Fernsehen und Internetangebote angeglichen werden. Es müssen aber noch der EU-Ministerrat und auch das EU-Parlament darüber verhandeln und letztlich zustimmen.
Wetter.
Vor allem im Süden gibt es am Abend und in der Nacht Regen. Im Norden und Westen lockern die Wolken auf. Nachts sinken die Temperaturen auf 5 bis minus 3 Grad. Morgen geht es im Süden mit Wolken und auch Regen weiter. Oben in den Alpen kann auch einiges an Schnee runterkommen. Besonders warm wird es nicht im Bergland um 3 Grad. Sonst sind höchstens 6 bis 12 Grad drin.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.